frische Hörbücher täglich. Kurz und knackig.
Buchpott. Buchpott.
Blutiger Sand. Ohrenbetäubender Lärm. Der Geruch von Angst. Stell dir vor, du bist mitten in einer Arena, umzingelt von Tod und Verzweiflung. Willkommen zurück in Panem Ala. Aber dieses Mal ist alles anders.
Eva, das klingt ja direkt nach Adrenalin pur. Worum genau geht's denn heute bei Buchpott?
Heute tauchen wir ein in die Vorgeschichte einer der erfolgreichsten Buchreihen der Welt, die Tribute von Panem. Genauer gesagt in den fünften Band, der eigentlich ein Prequel ist, Der Tag bricht an. Und wir schauen uns an, was dieses Buch so besonders macht. Und warum es eben mehr ist als nur eine weitere Runde Hungerspiele.
Spannend. Aber bevor wir ins Detail gehen, vielleicht kurz für alle, die Susanne Collins noch nicht so gut kennen, wer ist die Frau hinter Panem eigentlich?
Susanne Collins, geboren 1962 in den USA, ist wirklich eine faszinierende Autorin. Viele kennen sie natürlich durch Die Tribute von Panem. Aber sie hat schon viel früher angefangen, Geschichten zu erzählen. Und zwar für Kinder im Fernsehen. Sie hat Drehbücher für total beliebte Kinderserien wie Clarissa und Gregs Tagebuch geschrieben. Das zeigt, dass sie ein echtes Gespür dafür hat, junge Menschen zu begeistern und ihre Themen aufzugreifen.
Kinderserien und dann so eine düstere Welt wie Panem. Das ist ja ein ziemlicher Kontrast. Was macht ihre Bücher denn so besonders für junge Leser hier in Deutschland?
Ich glaube, es ist die Mischung aus Spannung, Action und wichtigen Themen, die uns alle angehen. Die Tribute von Panem sind natürlich super packend, aber sie stecken auch voller Fragen über Gerechtigkeit, Machtmissbrauch und den Mut, für seine Überzeugungen einzustehen. Susanne Collins nimmt junge Leser ernst und traut uns zu, über komplexe Dinge nachzudenken. Sie verpackt diese wichtigen Botschaften in Geschichten, die uns einfach fesseln und nicht mehr loslassen. Und das macht ihre Bücher so relevant, auch für uns in Deutschland.
Absolut. Aber lass uns jetzt endlich in Der Tag bricht an eintauchen. Was erwartet uns da genau? Du hast ja schon gesagt, es ist eine Vorgeschichte.
Genau. Der Tag bricht an katapultiert uns 64 Jahre zurück vor Katniss Everdeen und die Revolution. Wir befinden uns in Kapitol, 10 Jahre nach dem Krieg gegen die Distrikte. Die Stadt ist immer noch gezeichnet von den Narben der Rebellion. Und auch die einst mächtige Familie Snow hat ihren Einfluss verloren. Im Mittelpunkt steht Coriolanus Snow. Ja genau, der spätere Präsident Snow. Aber als junger Mann von 18 Jahren.
Wow, Präsident Snow als junger Mann. Das ist ja eine ganz andere Perspektive. Wie erleben wir ihn denn da?
Wir sehen ihn als ehrgeizigen und intelligenten Schüler der Akademie. Er lebt mit seiner Großmutter und seiner Cousine Tigris in bescheidenen Verhältnissen und kämpft darum, den Schein von Wohlstand zu wahren. Für Coriolanus sind die 10. Hungerspiele die Chance seines Lebens. Er will unbedingt als Mentor ausgewählt werden, um sein Stipendium zu sichern und seine Familie wieder zu Ansehen zu bringen.
Mentoren bei den 10. Hungerspielen? Das klingt ja noch sehr unorganisiert im Vergleich zu den späteren Spielen, die wir kennen.
Absolut. Die 10. Hungerspiele sollen eben anders werden. Die ersten 9 waren ein ziemlicher Flop, kaum Zuschauerinteresse, wurden als zu brutal kritisiert. Das Kapitol will die Spiele aufwerten, sie attraktiver machen. Deshalb werden zum ersten Mal Mentoren eingesetzt, um die Tribute zu betreuen und sie, wie sie es nennen, zu vermenschlichen. Und ausgerechnet Coriolanus wird dem weiblichen Tribut aus Distrikt 12 zugewiesen.
Distrikt 12, das klingt ja nach Underdog pur. Wer ist denn dieser Tribut?
Ihr Name ist Lucy Greybeard. Und sie ist wirklich besonders. Ganz anders als die Tribute, die wir bisher kennen. Sie ist nicht nur eine Überlebenskämpferin, sondern auch eine unglaublich charismatische Künstlerin. Bei der Erntezeremonie in Distrikt 12 singt sie ein Lied und stiehlt damit allen die Show. Sie erobert die Herzen der Zuschauer im Sturm, noch bevor die Spiele überhaupt beginnen.
Eine singende Tributin? Das klingt ja schon fast nach einem Popstar in der Arena. Wie reagiert Coriolanus auf sie?
Coriolanus ist anfangs eher distanziert und karriereorientiert. Aber Lucy Greys Talent und ihre Persönlichkeit beeindrucken ihn. Er erkennt ihr Potenzial und entwickelt Gefühle für sie. Er will sie unterstützen, ihr helfen zu überleben. Und dabei geht er ziemlich weit, auch über die Regeln hinaus. Er schmuggelt ihr Essen, gibt ihr Hinweise, versucht die Zuschauergunst auf sie zu lenken.
Das klingt nach einer komplizierten Beziehung. Berechnung und echte Gefühle. Wie passt das zusammen?
Genau das ist der Kern der Geschichte. Die Beziehung zwischen Coriolanus und Lucy Gray ist super komplex. Es ist eine Mischung aus Kalkül, Zuneigung und gegenseitiger Abhängigkeit. Lucy Gray sieht in Coriolanus einen Verbündeten, vielleicht sogar mehr. Coriolanus ist hin und her gerissen zwischen seiner Loyalität zu Lucy Gray und seinem eigenen Ehrgeiz. Er muss sich entscheiden, wo seine Prioritäten liegen und welche Opfer er bereit ist zu bringen.
Und wie sieht die Arena der 10. Hungerspiele aus? Du hast ja schon gesagt, dass es noch nicht so modern ist wie später.
Die Arena ist das zerstörte Kapitol selbst. Ein altes Stadion, gezeichnet von Bombenangriffen. Die Bedingungen sind katastrophal. Kaum Essen, kaum Wasser, hygienische Zustände unterirdisch. Schon vor Spielbeginn sterben Tribute an Hunger und Krankheiten. Diese rohe Darstellung der frühen Hungerspiele zeigt, wie brutal und menschenverachtend diese ganze Tradition von Anfang an war.
Das klingt wirklich düster und beklemmend. Kannst du uns ein paar Schlüsselszenen aus der Arena erzählen, die besonders spannend sind?
Klar. Eine Szene, die mir sofort einfällt, ist die mit den Wasserschlangen. Gleich zu Beginn der Spiele entdecken die Tribute ein Wasserbecken in der Arena. Harmlos, scheinbar. Aber dann stellt sich heraus, dass es von giftigen Wasserschlangen bewohnt ist. Panik bricht aus. Tribute werden gebissen, sterben qualvoll. Viele versuchen, die Schlangen mit Gewalt zu bekämpfen, was natürlich nur noch mehr Bisse provoziert. Aber Lucy Gray, die beobachtet das Ganze ruhig. Sie erinnert sich an ihr Wissen über Pflanzen aus Distrikt 12, erkennt bestimmte Gewächse am Ufer. Sie reibt sich damit ein und beginnt, ein Lied zu summen. Und tatsächlich, die Schlangen scheinen irritiert, weichen zurück. Lucy Gray nutzt ihre Intelligenz und ihr Wissen über die Natur, um diese tödliche Gefahr zu überwinden. Cleverness statt rohe Gewalt.
Wow, das zeigt ja schon, dass Lucy Gray wirklich besonders ist. Und was ist mit dem Kapitol? Die wollen ja die Spiele attraktiver machen, hast du gesagt.
Ja, und dafür greifen sie zu immer brutaleren Mitteln. Eine andere Schlüsselszene sind die Drohnen und Bomben. Plötzlich schwirren unbemannte Drohnen über der Arena. Zuerst harmlos, Überwachungsinstrumente. Aber dann explodiert eine Drohne in der Nähe einer Gruppe von Tributen, reißt einen in Stücke, verletzt andere schwer. Chaos, Entsetzen. Die Tribute merken, dass sie nicht nur gegeneinander kämpfen müssen, sondern auch gegen unberechenbare, ferngesteuerte Todesmaschinen. Das Kapitol testet die Grenzen der Grausamkeit aus, um das Spektakel zu maximieren. Für Coriolanus ist das ein Schock. Er erkennt die zynische Berechnung dahinter und die völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben der Tribute.
Das klingt ja wirklich erschreckend. Aber gibt es auch Momente der Menschlichkeit in dieser brutalen Umgebung?
Ja, die gibt es tatsächlich. Und eine davon ist die Allianz zwischen Lucy Gray und Jessup, dem männlichen Tribut aus Distrikt 12. In dieser Situation, wo jeder gegen jeden kämpft, verbünden sie sich. Eine ungewöhnliche Verbindung, vielleicht wegen ihrer gemeinsamen Herkunft. Sie erkennen, dass sie zusammen stärker sind. Sie teilen Nahrung, warnen sich gegenseitig vor Gefahren, unterstützen sich moralisch. Das ist ein Akt der Menschlichkeit in der Arena der Unmenschlichkeit. Das Kapitol sieht das natürlich nicht gerne, die wollen ja ein reines Überlebensrennen. Aber Lucy Gray und Jessup zeigen, dass selbst in dieser Hölle Raum für menschliche Verbindungen bleibt.
Und Lucy Grays Gesang, du hast es schon erwähnt, spielt das auch in der Arena eine Rolle?
Absolut. Als die Spiele dem Höhepunkt zustreben, als die Tribute erschöpft und verzweifelt sind, beginnt Lucy Gray zu singen. In der Dunkelheit der Arena. Inmitten von Leid und Tod. Ihre Stimme, klar und kraftvoll, durchbricht die Stille. Es ist eine melancholische Ballade über Verlust, Schmerz, Sehnsucht nach Freiheit. Kein strategischer Schachzug, sondern ein tiefes, emotionales Bedürfnis, sich auszudrücken, ihre Menschlichkeit zu bewahren. Die anderen Tribute, sogar ihre Gegner, halten inne und lauschen. Auch im Kapitol wird es still vor den Bildschirmen. Lucy Grays Gesang ist ein Moment der Wahrheit, der die Illusion des Spektakels durchbricht und die Aufmerksamkeit auf das menschliche Leid lenkt. Ein stiller Protest gegen die Grausamkeit des Kapitols. Ein Aufruf zur Menschlichkeit.
Das klingt sehr bewegend. Und was können wir heute aus »Der Tag bricht an« mitnehmen? Was bringt uns dieses Buch in unserer Zeit?
»Der Tag bricht an« ist mehr als nur Unterhaltung. Es hilft uns zu verstehen, wie Macht funktioniert und wie sie missbraucht werden kann. Wir sehen, wie das Kapitol die Distrikte unterdrückt, die Hungerspiele als Mittel zur Kontrolle einsetzt. Das erinnert uns daran, dass es auch in unserer Welt Ungerechtigkeiten und Machtstrukturen gibt, die wir hinterfragen müssen. Das Buch macht uns kritischer gegenüber Nachrichten, Politik, Medien. Wir lernen, genauer hinzuschauen, nicht alles einfach hinzunehmen.
Und was ist mit dem Mut, für das Richtige einzustehen? Das ist ja auch ein großes Thema in den Tributen von Panem.
Absolut. Lucy Gray ist ein tolles Beispiel für Mut. Sie ist in einer extrem schwierigen Situation. Aber sie gibt nicht auf, findet Wege, ihre Stimme zu erheben, sich zu behaupten. Das inspiriert uns, auch in unserem Leben mutiger zu sein. Unsere Meinung zu sagen, für unsere Werte einzustehen. Egal ob in der Schule, im Freundeskreis, in der Gesellschaft.
Und die Entwicklung von Coriolanus Snow? Können wir daraus auch etwas lernen?
Ja, das Buch regt zum Nachdenken über Gut und Böse an. Wir sehen, wie Coriolanus sich entwickelt, wie Entscheidungen ihn auf einen dunklen Weg führen. Es zeigt, dass niemand von Geburt an böse ist, sondern dass Umstände und Entscheidungen uns prägen. Das hilft uns, Menschen und Situationen differenzierter zu betrachten, nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Und natürlich ist Der Tag bricht an auch einfach eine spannende Geschichte, die uns fesselt, emotional berührt und zum Nachdenken anregt. Lesen macht Spaß, erweitert den Horizont und macht uns zu aufmerksameren, kritischeren Menschen.
Das klingt nach einem Buch, das man sich wirklich nicht entgehen lassen sollte. Eva, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in Der Tag bricht an.
Sehr gerne, Alex. Und euch da draußen, liebe Buchpott-Hörer, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schnappt euch das Buch und taucht ein in die faszinierende und beunruhigende Welt von Panem. Es lohnt sich wirklich.
Und wenn ihr noch mehr Buchtipps, Bestseller-News und Insider-Infos vom aktuellen Buchmarkt wollt, dann folgt uns hier bei Buchpott. Wir berichten täglich über die spannendsten Neuerscheinungen und Geheimtipps. Verpasst keine Folge mehr und abonniert uns am besten gleich.
Genau. Buchpott, euer täglicher Begleiter durch die Welt der Bücher. Bis zum nächsten Mal.
Buchpott.
Frische Hörbücher täglich. Kurz und knackig.
Buchpott.
Buchpott.